Bestimmt habt ihr das als Kinder oft gehört. Was sagt man? Na, was sagt man? Da hat euch Tante Trude etwas mitgebracht. Ihr schaut es mit leuchtenden Augen an. Das habt ihr euch schon immer gewünscht. Da ertönt die strenge Stimme der Mutter. Was sagt man? Oder Onkel Hugo hat euch mit einem Geschenk eine Freude machen wollen. Aber das ging voll daneben. Er hat einfach nicht kapiert, dass ihr inzwischen 5 Jahre älter wart. Ihr steht da unschlüssig rum, betrachtet das Geschenk und wisst nicht, was ihr damit anfangen sollt. Und schon ertönt die Stimme des Vaters. Na, was sagt man? Es fällt uns manchmal schwer, Danke zu sagen. Mal sind wir einfach zu faul, zu sehr mit uns selbst beschäftigt oder zu gleichgültig und oberflächlich. Mal wollen wir nicht unehrlich sein und uns für etwas bedanken, das wir für selbstverständlich halten oder für das wir überhaupt gar nicht dankbar sind. Danke sagen kann jeder. Denn Danke ist nur ein Wort mit 5 Buchstaben. Es kostet uns nicht viel, diese 5 Buchstaben auszusprechen. Dankbar sein ist dagegen etwas anderes. Dankbar sein fällt uns manchmal schwer. Und das wollen wir am Beispiel von den 10 Aussätzigen anschauen. Die Geschichte steht in Lukas 17, Vers 11 bis 19. Lukas 17, Verse 11 bis 19. Ich lese sie nach der Übersetzung Neues Leben. Auf seinem Weg nach Jerusalem gelangte Jesus an die Grenze zwischen Galiläa und Samaria. Als er dort in ein Dorf kam, standen in einiger Entfernung 10 Aussätzige und riefen: Meister, hab Mitleid mit uns! Er sah sie an und sagte: Geht, zeigt euch den Priestern! Und während sie gingen, verschwand ihr Aussatz. Einer von ihnen kam, als er es merkte, zu Jesus zurück und rief: Dank sei Gott, ich bin geheilt. Und er fiel vor Jesus nieder und dankte ihm. Dieser Mann war ein Samariter. Jesus fragte: Sind nicht 10 Menschen geheilt worden? Wo sind die anderen 9? Kehrt nur dieser Fremde zurück, um Gott die Ehre zu geben. Und er sagte zu dem Mann: Steh auf und geh. Dein Glaube hat dich gerettet. Auf seiner letzten Reise durch Palästina kommt Jesus mit seinen Jüngern in ein Dorf. Noch bevor sie es betreten, bitten ihn aus der Ferne 10 aussätzige Männer um Mitleid. Ob es ihnen um eine Spende ging aus der Gruppenkasse oder um Heilung, bleibt unklar. Auch ist ja nicht sicher, dass die Leprakranken wissen, dass Jesus sie heilen kann. Schließlich leben sie ja in Quarantäne, abgeschnitten von der Welt. Natürlich hat Jesus mit ihnen Mitleid. Er fühlt mit ihnen. Aber er hält sich an die Vorschriften und bleibt auf Abstand. Denn die Sadduzäer und Pharisäer schnüffeln ständig hinter ihm her und auch seien ihre Anhänger, um ihm irgendetwas anzuhängen. Deshalb schaut Jesus die Aussätzigen nur an und ruft ihnen zu: Zeigt euch den Priestern. Damit nimmt er den Sadduzäern, von denen viele ja Priester waren, den Wind aus den Segeln. Jesus hält sich genau an die Vorschriften der Tora. Er hält sich an die Anweisung, die Gott durch Mose dem Volk Israel gegeben hat. Sie können ihm also nichts vorwerfen. Und das war vielleicht für sie ganz schön ärgerlich. Während seine Kritiker noch darüber nachdenken, was das alles bedeutet, machen sich die 10 Aussätzigen auf dem Weg und humpeln davon. Jetzt ist ihnen klar, es wird etwas passieren. Jesus hat sie ja nicht zu den Priestern geschickt, damit die ihnen bestätigen, dass sie weiter aussätzig und krank sind, dass sie also zurückkehren müssen in ihre Höhlen, um ihr armseliges Leben weiterzufristen. Nein, etwas wird geschehen, das ihr Leben verändern wird. Das wissen sie jetzt. Einige der Umstehenden mögen sich gefragt haben, warum hat Jesus die Leute nicht gleich geheilt? Warum sollen sie sich dem Priester zeigen, obwohl sie ja noch krank sind? Was in den nächsten Minuten geschehen wird, wissen sie ja nicht. Aussatz, Lepra, zwar kein Todesurteil, aber eine schreckliche Krankheit. Sie wird durch das Bakterium Mycobacterium leprae verursacht. Heute kann man sie durch Antibiotika und unterstützende Maßnahmen eindämmen. Zur Zeit Jesu gab es aber keine Heilung. Die Krankheit beginnt mit Hautflecken, die entweder rötlich sind oder blasser als die umgebende Haut. Sie fühlen sich taub an, weil die Nerven geschädigt werden. Oft sind Nase und Augen betroffen. Die Erkrankten haben das Gefühl, am eigenen Körper zu verfaulen. Schließlich verformen sich die Gliedmaßen durch die Nervenschädigung. Auch heute noch müssen sie manchmal amputiert werden. Aufgrund der Taubheit spüren die Erkrankten auch nicht, wenn sie sich verletzen, sodass sie häufig blutig sind und voller Entzündungen. Es ist kein Wunder, dass die Leprakranken damals verbannt worden sind, sobald ein Priester diese Hautflecken diagnostiziert hatte. Lepra wurde nicht auf die leichte Schulter genommen. Niemand wollte sich an dieser Krankheit anstecken. So lebten diese Kranken außerhalb der Städte und Dörfer, in Höhlen oder verlassenen Häusern und warteten auf den Tod. Zwar brachten ihnen die Angehörigen zu essen, doch die hielten sich fern. Nur ein wenig Brot, ein paar Datteln oder Fleisch und Feigen in einem Korb, ein fernes Winken, ein mitleidiges Lächeln, aber kein Wort, keine Umarmung, kein Kuss. Sie waren sich selbst überlassen. Kein Wunder, dass die Leprakranken traumatisiert waren, dass sie vom Leben schwer enttäuscht waren. Kein Wunder, dass sie Angst vor ihrer Zukunft hatten. Kein Wunder, dass sie unter Depressionen litten. Wie alle Menschen hatten sie ja ihre Träume gehabt. Freundschaften, romantische Beziehungen, eine glückliche Ehe, Kinder, Familie, eben die Sehnsucht nach Nähe und Gemeinschaft. Dazu Erfolg im Beruf, Aufstieg, Anerkennung, Selbstverwirklichung. Sie wollten ein gutes und finanziell abgesichertes Leben führen, in dem sie sich auch etwas leisten konnten. Letztlich träumten sie von einem glücklichen und zufriedenen, erfüllten Leben. Doch die Diagnose Lepra ließ sie böse erwachen. Ausgeträumt. Die raue Wirklichkeit hat sie eingeholt und die war schwarz wie die Nacht. Kennen wir das nicht auch? Was ist mit unseren Lebensträumen? Wie viel davon ist wahr geworden? Wie oft wurden wir enttäuscht? Wie oft sind unsere Hoffnungen gescheitert? Wie oft standen wir vor einem Scherbenhaufen unseres Lebens? Können wir nicht verstehen, wie die 10 Männer sich gefühlt haben? Aus und vorbei. Ihre Pläne können sie abschreiben, ihre Hoffnungen begraben, ihre Träume und Wünsche vergessen. Und bald werden sie tot sein. Ihre Hoffnung auf ein glückliches, normales Leben haben sie schon lange begraben. Dann sehen sie Jesus mit seinen Nachfolgern und bitten ihn um Mitleid. Vielleicht wollten sie wirklich nur eine mildtätige Gabe, ein paar Schekel, um sich in den letzten Stunden ihres Lebens noch etwas leisten zu können. Wir wissen es nicht. Doch als Jesus sie auffordert, sich dem Priester zu zeigen, dann begreifen sie, dass er sie heilen will. Wie schon gesagt, sie humpeln los, vielleicht noch ein wenig ungläubig. Doch mit jedem Schritt geht es leichter vorwärts. Plötzlich spüren sie den Sand und die Steine unter ihren nackten Füßen. Sie blicken auf ihre Arme und Beine, keine roten oder blassen Stellen mehr. Sie kneifen sich in den Arm. Es tut weh. Jetzt wird ihnen klar, sie sind wieder geheilt. Kein Aussatz mehr, keine Lepra. Gott hat sie geheilt. Ihre ganze Angst, wie es weitergehen soll, ihre ganze Niedergeschlagenheit, die wie ein dunkler Nebel über ihnen hing, löste sich auf. Der Himmel ist wieder blau und die Sonne scheint warm auf ihre Haut. Die Zeit des Leidens ist vorbei. Das Leben hat sie endlich wieder. Sie laufen schneller, begeistert, voll Freude. Sie wollen so schnell wie möglich das Zeugnis der Priester haben, dass sie wieder gesund sind. Und dann wollen sie endlich wieder nach Hause zu ihrer Familie, um ihre Angehörigen, ihre Lieben in die Arme zu nehmen, ihre Geschwister, ihre Eltern, ihre Frauen und Kinder. Sie können es kaum erwarten. Ihre Freude, ihre Begeisterung darüber, dass sie wieder gesund sind, dass sie wieder ein normales Leben führen, dass sie wieder mit ihren Lieben zu sein können, lässt sie Jesus vergessen. Lässt sie vergessen, wem sie das alles zu verdanken haben. Nur einer der Männer kehrt um Jesus zu danken. Nur einer von 10. Nur einer denkt nach, läuft zurück und fällt vor Jesus auf die Knie. Und dieser Mann ist keiner von den Frommen. Er ist einer dieser verachteten Samariter. Die Aussätzigen haben ihn vielleicht nur unter sich geduldet, weil er sich in dieser Gegend zwischen Judäa und Samaria auskannte und weil er vielleicht noch Kontakte zu reichen Samaritern hatten, die mit ihren Gaben ihnen helfen konnten, die sie jetzt aber nicht mehr brauchen, weil sie ja gesund sind. Und dieser Verachtete läuft zurück und ruft laut: Gelobt sei Gott, Halleluja, gelobt sei der Herr. Er wirft sich vor Jesus auf den Boden und bedankt sich überschwänglich für die Hoffnung und das neue Leben. Jesus scheint sichtlich erstaunt zu sein und fragt: Sind nicht 10 Männer gesund geworden? Wo sind die anderen 9? Wo? Kehrt nur dieser Fremde zurück, um Gott die Ehre zu geben? Das war natürlich ein Stich für die Pharisäer und Sadduzäer. Der verachtete Samariter ehrt Gott. Und die Frommen lassen sich nicht mehr blicken. Dann sagt Jesus zu dem geheilten Samariter: Steh auf und geh, dein Glaube hat dich gerettet. Wörtlich heißt es sogar: Aufgestanden, geh, bleib nicht im Staub liegen, kehr zurück zu deiner Familie und erzähle, was du erlebt hast. Du bist gerettet, weil du glaubst. Interessant, Jesus hat nicht gesagt, dein Glaube hat dich geheilt, sondern dein Glaube hat dich gerettet. Der Samariter ist nicht nur von Lepra geheilt worden. Nein, er hat durch die Heilung zu Jesus gefunden, dem Retter. Er glaubt nun an Jesus, den Messias, den von Gott Gesandten. Er ist nicht gesund geworden, sondern er hat durch Jesus ewiges Leben gefunden. Und das soll er nun weiter sagen. Und deshalb sagt Jesus: Steh auf, geh. Jedes Mal, wenn Jesus geh sagt oder geht, ruft er zum Handeln auf, zur Mission. Geh nach Hause und erzähle deiner Familie, was Gott an dir getan hat. Sag es deinen Freunden weiter, deinen Nachbarn. Zeige allen deine Dankbarkeit gegenüber Gott. Sag sie nicht nur mir. Natürlich freut sich Gott, wenn wir im Gebet leise Danke sagen. Aber noch mehr freut er sich, wenn wir unsere Dankbarkeit mit anderen mitteilen. Sie sollen wissen, dass es einen Gott gibt, der uns Menschen liebt. Dass es einen Gott gibt, der Mitleid mit uns hat, der uns helfen will. Dass es einen Gott gibt, der uns retten möchte, der uns das Leben schenken möchte. Wo sind die anderen 9? Wo? Dieser Satz ist im Grunde schon eine Kurzpredigt über Dankbarkeit. Eigentlich sagt er alles. Wo sind die anderen 9? Natürlich waren auch die anderen Geheilten dankbar und froh. Die gingen nicht gelangweilt nach Hause, nachdem der Priester ihnen gesagt hatte, dass sie wieder gesund sind. Natürlich nicht. Sie liefen, sie sprangen, sie tanzten, sie rannten fröhlich nach Hause. Sie waren begeistert, dass sie wieder gesund sein konnten. Sie waren begeistert, dass sie wieder zu ihren Familien zurückkehren konnten, dass sie wieder ein normales Leben führen konnten. Sie dachten nicht mehr an diese seelischen Verletzungen, die sie durch Lepra erhalten hatten, durch die düstere Zukunft, durch die Schmerzen. Denn Gott heilt nicht nur den Körper, er heilt den ganzen Menschen. Er stellt das alte Leben auf den Kopf und macht alles neu. Wie schon gesagt, natürlich waren die neuen Männer dankbar, dass sie gesund waren. Aber sie bezogen ihre Dankbarkeit nicht auf Jesus. Sie hatten völlig aus den Augen verloren, wem sie das alles zu verdanken hatten. Deshalb fanden sie auch nicht zu ihm, dem Messias, der sie nicht nur von Lepra, sondern auch von ihren Sünden befreien wollte, der ihnen nicht nur ein besseres Leben hier und jetzt schenken wollte, sondern ein ewiges Leben. Man kann also dankbar sein, ohne Gott mit einzubeziehen. Dankbar für die Gesundheit, dankbar für den Wohlstand, dankbar für das gute Leben. Aber diese Dankbarkeit richtet sich nicht auf eine Person oder auf Gott, sondern sie ist nur ein gutes, sattes Gefühl, eine gewisse Zufriedenheit verbunden mit Lebensfreude. Für manche ist es sogar eine Selbstverständlichkeit oder vielleicht sogar ein Menschenrecht, auf das sie Anspruch haben. Dabei übersehen sie die Millionen Menschen, für die ein gutes, sicheres und friedliches Leben nur ein schöner Traum ist. Natürlich wären wir dankbar, wenn wir im Sudan geboren wären und aufgewachsen wären und dann von einem Tag zum anderen nach Deutschland umziehen könnten in eine Altbauwohnung mit einem einfachen Beruf und einem kleinen Gehalt. Wir wären dankbar. Aber wer hier geboren ist, sieht es anders. Er ist nicht dankbar, wenn er in einer solchen Altbauwohnung leben muss und nur einer einfachen Arbeit mit einem kleinen Gehalt nachgehen muss. Er sieht viel näher neidisch auf diese kleinen Einfamilienhäuser, die nach dem Krieg gebaut worden sind mit dem Golf davor. Deren Bewohner schauen wieder missgünstig auf die neu gebaute Villa, das alte Haus wurde abgerissen und die Villa dahingestellt und auf die schauen die jetzt und sind neidisch auf den Porsche Cayenne und den schwarzen Mercedes SUV, der davor steht. Wir sind oft nicht zufrieden mit dem, was wir sind und haben. Wir sind nicht dankbar dafür. Wie oft zeigen wir auf das, was wir nicht sind und was wir nicht haben, was uns misslungen ist, was uns nicht passt, worüber wir uns aufregen können und ärgern können. Wie oft vergleichen wir uns mit den anderen und sehen nur das Schlechte und vergessen all das Gute, was wir schon besitzen. Wie oft danken wir Gott nicht für das, was er uns geschenkt hat. Wir haben uns an unseren Luxus gewöhnt und halten oft für selbstverständlich, für das andere Menschen dankbar wären. Außerdem, wenn der Alltag hektisch ist, wenn Pflichten, Aufgaben und Arbeiten uns einspannen, wenn Pläne und Wünsche uns ins Trab halten, dann fällt es uns manchmal schwer, innezuhalten und die kleinen und großen Geschenke des Lebens zu erkennen, für die wir Gott dankbar sein können. Oft vergessen wir in unserem Alltag innezuhalten, nachzudenken und zu danken. Wie oft sind wir mit uns zu sehr beschäftigt, um unsere Ziele zu erreichen und verlieren manchmal den Blick dafür, was wir schon erreicht haben. Was bedeutet es also, dankbar zu sein? Dankbarkeit ist mehr als die Freude über das, was wir sind und haben. Dankbarkeit ist auch nicht nur ein schönes Gefühl. Dankbarkeit ist auch die Fähigkeit, die Welt um uns herum und unser eigenes Leben mit offenen Augen zu betrachten und das Gute, das Schöne, das Erfreuliche zu erkennen, selbst in schwierigen Zeiten und bei schwierigen Mitmenschen. Dankbarkeit ist eine Entscheidung für das Positive, eine Haltung, die unser Leben verändern kann. Dankbarkeit steht also nicht im luftleeren Raum. Sie richtet sich an Menschen, die uns Gutes getan haben, die uns geholfen haben, die uns etwas geschenkt haben, denen wir etwas verdanken. Und sie richtet uns auf Gott, richtet es uns auf Gott, der uns das Leben geschenkt hat, der uns geführt hat und vor manchen Krankheiten, Unfällen, Katastrophen bewahrt hat, der uns liebt und der uns erlöst hat, der unsere Schuld vergibt, der uns neue Perspektiven für das Leben geschenkt hat, der uns durch Jesus Christus eine großartige Zukunft geschenkt hat. Dankbarkeit führt uns letzten Endes zu einfach sitzen bleiben und ein knappes Danke herausdrücken. Da kommen Gefühle auf, da steigen Tränen in die Augen und das Herz wird von Liebe und Wärme erfüllt. Da kann man nicht einfach nach Hause gehen wie die anderen neun Geheilten. Da muss man Gott laut loben, da muss man anbetend auf die Knie fallen, wie der Samariter. Wir sollen Liebe üben, heißt es immer wieder im Neuen Testament. Auch Dankbarkeit gegenüber unseren Mitmenschen kann man üben. Wenn wir wieder offen dafür sind, wofür wir dankbar sein können, dann sollte sich das auch in unseren Worten, unseren Taten zeigen. Ihr seht, meine Stimme ist immer noch nicht gut. Wer dankbar ist, machen wir es mal ganz praktisch, der verschickt vielleicht auch mal eine handgeschriebene Karte, um den anderen seine Wertschätzung zu zeigen. Oder er zeigt sie durch kleine, durchdachte Geschenke. Wer dankbar ist, hilft dem anderen, ohne etwas dafür zu erwarten. Er nimmt sich Zeit für seine Sorgen und Ideen, hört ihm aufmerksam zu und zeigt ihm seine Wertschätzung, auch wenn man nicht mit ihm unbedingt einverstanden ist. Wer dankbar ist, wirft nicht nur 20 Cent hinten in den Gabenkorb, sondern auch mal einen Schein, wenn ihm das finanziell möglich ist. Wer dankbar ist, sagt der Mitarbeiterin im Supermarkt, die er etwas gefragt hat, vielen Dank, Sie haben mir sehr geholfen. Oder sehr freundlich von Ihnen, vielen Dank. Das wird den Tag der Mitarbeiterin gleich verbessern, aufhellen und ihr helfen, ihre Arbeit motivierter zu machen, fröhlicher zu machen. Und wer dankbar ist, der fragt vielleicht auch mal den Abteilungsleiter, Sie haben eine tolle Mitarbeiterin, eine kompetente Mitarbeiterin. Dann erschöpft sich unsere Dankbarkeit nicht nur in schönen Worten, sondern wird zur Tat. Denn dieses Lob wird der Mitarbeiterin helfen und den Abteilungsleiter ein gutes Gefühl geben, weil er kompetente Mitarbeiter hat und seine Kunden gerne zu ihm kommen. Dankbarkeit knüpft und vertieft also Beziehungen zwischen Menschen und bereichert unser Leben. Das steigert auch unsere Lebensfreude. Und sie kann sogar zerbrochene Beziehungen heilen. Jetzt kommt hier die Rettung für meine Stimme. Sie will damit nicht sagen, du hast zu trocken gesprochen. Vielen Dank. Danke. Mein Vater hatte das Beste von Reader's Digest abonniert. Für die Jüngeren unter euch, das war ein kleines Magazin in handlichem Format mit interessanten Artikeln. Ich sammelte damals immer die spannenden Artikel heute erlebt und las sie in den Pfadfinderstunden vor. Sie handelten von Menschen, die durch ein Unglück verschollen waren oder in Schwierigkeiten gekommen waren und wie sie sich selbst gerettet haben. Und wir haben dann mit den Pfadfindern darüber diskutiert, was sie hätten anders machen können, um aus ihrer misslichen Lage herauszukommen. Denn Pfadfinder wollen ja lernen, den richtigen Weg zu finden, den richtigen Pfad, die richtigen Entscheidungen zu treffen. In einer dieser Zeitschriften las ich den Artikel mit dem Titel »Wie man seine Ehe rettet«. Ich war damals noch nicht verheiratet. Darin ging es um ein Ehepaar, das sich auseinandergelebt hatte. Der Mann wollte jedoch nicht, dass die Ehe zerbricht und suchte Rat bei einem Pastor. Der empfahl ihm, seine Frau jeden Tag für etwas zu loben und ihr zu danken, ohne dabei dick aufzutragen. Das tat der Mann. Er beobachtete seine Frau und stellte fest, dass er bisher blind gewesen war. Es gab so viel, wofür er dankbar sein konnte. Also begann er jeden Tag seiner Frau seine Dankbarkeit zu zeigen und sie zu loben. Danke, dass du mein Lieblingsessen gekocht hast. Es schmeckt wieder außergewöhnlich gut. Oder beispielsweise, danke für den liebevoll gedeckten Tisch oder du siehst heute wieder super aus. Außerdem übernahm er Arbeiten im Haushalt, wie zum Beispiel das Staubsaugen, das Bodenwischen, das Reinigen von Toilettenbecken und Waschbecken. Tatsächlich veränderte sich die Beziehung der beiden miteinander allmählich. Seine Frau begann wieder zu lächeln und zu pfeifen, wie sie es früher bei der Arbeit immer getan hatte. Und eines Tages schaute sie ihn von der Seite an, wie das nur eine verliebte Frau machen kann. Genau so ist es. Dankbarkeit verändert Menschen. Sie heilt Beziehungen. Sie verbindet Menschen miteinander. Sie bringt uns Gott näher. Sie führt uns zu Jesus, unserem Erlöser. Dankbarkeit besteht eben nicht nur in schönen Worten. Sie ist eine tiefgehende Beziehung. Man fühlt sich mit dem anderen verbunden, ist mit ihm auf einer Wellenlänge. Man spürt die Wärme und Liebe, die von einem dankbaren Menschen ausgehen. Da bleibt für uns nur eine Frage. Bist du einer von den Neun? Oder bist du einer von den Zehn? Bin ich es?